Nostalgie ist schon was Schönes, gell? Wie uns Lieder einfach in ganze Jahrzehnte zurückversetzen können, an schöne Erinnerungen. Ja, in unserer Reihe, die wir jetzt wieder aufnehmen wollen nach den Sommerferien, die sind ja noch 3 Tage, aber wir fangen wieder an. Jesus begegnet Menschen, da geht es heute weiter, wie schon angekündigt, zwischen ihm und Kindern. Eine Szene aus einem Film. Nenn mir eine Sache, die so paradox sein kann, wie das, was Kinder mit uns machen. Sie können uns so verzaubern, so rühren, solchen Anlass zur Freude geben, dass wir vor Glück weinen. Aber sie können auch das Gegenteil in uns bewirken. Sie können uns auch zum Weinen bringen, unser Nervenkostüm in ungeahnte Sphären bewegen. Mit dem Bekommen von Kindern, da ändert sich im Grunde fast alles im Leben. So habe ich das damals empfunden. Da macht man sich Gedanken, Sorgen, da hat man vorher nie drüber nachgedacht, zumindest als Mann, möchte ich mal behaupten. Und diese Woche las ich von einem Schicksal einer Familie. Ein Vater war unterwegs im Zug in Russland, hat sich das Ganze abgespielt, auf einer längeren Strecke. Russland ist ja ein riesiges Land, und da gibt es weite Wegstrecken. Und der hatte in Begleitung seine 4-jährige Tochter. Und dann ist dieser Vater aus Müdigkeit eingeschlafen und als er aufwacht, ist seine Tochter weg. Natürlich gab es eine große Suchaktion, aber dieses Kind, die 4-jährige Tochter, wurde nicht wiedergefunden. Das Einzige, was ich mir schlimmer vorstelle, als sein eigenes Kind zu Grabe zu tragen, ist sein Kind zu verlieren und nicht zu wissen, was mit ihm ist. Manche von euch hat diese Erfahrung leider schon tun müssen, sein eigenes Kind zu Grabe zu tragen. Lebt es noch? Ist es entführt? Geht es ihm gut? Geht es ihm nicht gut? Ich glaube, diese Frage kann nie aufhören. Nun, diese Geschichte hatte zu guter Letzt einen glücklichen Ausgang, auch wenn dazwischen eine sehr lange, ja, schwierige Zeit gelegen haben muss. Das Kind, das spurlos verschwand, man weiß nicht genau, was passiert ist, man vermutet, es wurde mitgenommen, aber genau lässt sich das nicht mehr rekonstruieren. Auf jeden Fall ist sie dann woanders aufgewachsen und konnte sich schwach an diesen Vorfall erinnern. Und 20 Jahre später findet sie durch die Recherchen ihres Freundes ihre beiden Eltern wieder. Könnt ihr euch das vorstellen? 20 Jahre später, das ist muss eine Ewigkeit sein für Eltern. Mittlerweile hat man auch durch DNA-Test bestätigt, dass es wirklich die verlorene Tochter ist. Ich kann mir das nicht mal ansatzweise vorstellen, was in diesen 20 Jahren in den Eltern vorgegangen sein muss, was für Vorwürfe sich dieser Vater Tag ein, Tag aus gemacht haben muss. Also mit dem Bekommen von Kindern ändert sich so einiges. Interessant ist ja auch, dass wir alle mal Kinder waren. Das kann man sich manchmal bei dem einen oder anderen gar nicht vorstellen. Aber wir alle hatten eine Kindheit. Wir selbst gehörten zu jenen Wesen, die so voller Freude sein konnten. So voller Vertrauen und Zuversicht. Und auch mit diesem Gedanken, dass unsere irdischen Eltern einfach alles können. Ich kann mich noch ganz genau an diese Sorglosigkeit erinnern, die man als Kind so gehabt hat, in den Tag zu leben, aufzuwachen und sich überhaupt nichts Gedanken machen zu müssen. Nicht über Essen, nicht über gar nichts. Es gibt natürlich auch andere Kindheitserfahrungen. Ja? Und manche von euch hatte eine schwere Kindheit. Ich denke, die meisten von uns können sich damit identifizieren, wenn ich sage, schöne Kindheitserfahrungen. Und es ist doch auch schon eine ganz interessante Sache, dass Gott sich in Bezug auf seine Schöpfung die Kindheit bei Menschen so deutlich viel länger festgelegt hat, wie bei den anderen Geschöpfen. Wie beispielsweise in der Tierwelt. Ist diese Phase der Kindheit ja viel, viel kürzer. Manchmal nur Monate, wenn überhaupt. Bei manchen auch wenige Jahre. Aber nicht so lange wie bei uns Menschen. Und es ist ja auch interessant bei uns Menschen, dass er dieses Stadium des Angewiesenseins auf die Eltern, dem Lernen, dem Wachsen, dass es sich all das so ausgedacht hat. Und eine Zeit des Prägens, auch wenn natürlich unsere Kinder ja ihren eigenen Charakter mitbringen, worüber ich immer wieder staune, ja, da hat man, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns in der Familie, uns in drei Kindern, da gleicht keines dem anderen im Charakter. Obwohl wir immer noch die gleichen Eltern sind, ja, alle Vorgänge mehr oder weniger gleich waren und trotzdem sind die alle komplett unterschiedlich. Also die Kinder bringen ihren Charakter ja schon mit. Aber wir sind es, die sie als Eltern prägen und natürlich auch als ja, Menschen, die in ihrem Leben was zu tun haben. Und es ist ganz egal, ob uns das bewusst ist oder unbewusst ist, wir prägen unsere Kinder. Und Kinder waren im alten Israel auch immer ein Zeichen von Segen. Wer kinderlos war, und davon gibt es ja einige Begebenheiten, der hat sehr darunter gelitten. Auch heute leiden ja, Ehepaare darunter, wenn sie keine Kinder bekommen können. Nur damals kam halt eben noch hinzu, dass Kinder ja auch mit die Lebensversicherung waren für Eltern. Es gab ja kein Sozialsystem, das eine Rente verspricht oder die anderen Grundversorgungen regelt. Es war immer die Familie. Und wenn man dann kinderlos war, so hoffte man auf die nächsten Verwandten. Auch die ganze Existenz, das Arbeiten auf dem Feld mit dem Vieh, alles, was so anfiel im Leben. Es war immer ein Familienunternehmen. Ja, Petrus, den wir aus der Bibel kennen, der hat in einem Familienunternehmen gearbeitet. Und mit das erste Gebot der Bibel, das wir lesen, ist ja, dass Gott den Menschen sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Also das ist ein ganz klarer Auftrag auch da. Kinder waren in Gottes Idee schon vor dem Sündenfall im Schöpfungsanfang vorgesehen. Und die einzigsten zwei Menschen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob sie eine Kindheit hatten, waren Adam und Eva. Sie wurden ja nicht geboren, sie wurden laut Schöpfungsbericht geschaffen, direkt von Gott. Und so wie alle anderen ersten Lebewesen. Man kann es letztendlich nicht genau sagen, wie jung sie gewesen waren, ob sie schon erwachsen waren oder im Teenageralter oder... Aber zumindest bekomme ich persönlich beim Lesen der ersten Kapitel der Bibel den Eindruck, dass Adam und Eva zumindest keine Kleinkinder oder Säuglinge waren. Aber das ist nur eine Beobachtung am Rande, der wir nicht zu viel Aufmerksamkeit zusprechen wollen. Hat ja letztendlich auch keine Auswirkungen. Aber interessant ist auch, dass Jesus ja selbst eine Kindheit hatte. Ich habe mich das oft gefragt. Warum ist er nicht einfach, so wie er zum Schluss gegangen ist, auch von den Wolken herabgekommen und hat die Welt gerettet? Warum in dieser Niedrigkeit, wie wir es in den ersten Kapiteln der Bibel, in den Evangelien lesen, und warum diese ganzen Stadien der Kindheit? Er wurde uns gleich, lesen wir später in den Briefen. Wenn wir uns heute anschauen wollen, wie Jesus Kindern begegnet ist, dann geht es, wie Luzi richtig angemerkt hat, erstmal um uns Erwachsene. Denn wir wollen das tun, um zu lernen, um uns auch selbst zu hinterfragen, wie denn unser Umgang mit ihnen ist. Und letztendlich wollen wir uns auch korrigieren lassen, wenn da irgendwas schief ist. Wir wollen dazu eine erste Situation näher anschauen aus Matthäus 21. Den Text könnt ihr hier vorne auch mitlesen. Heißt es, Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und heilte sie. Aber die Wunder, die er tat und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was die da rufen? Sagten sie zu ihm. Gewiss, erwiderte Jesus, habt ihr nie das Wort gelesen, Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt. Damit ließ er sich stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethanien. Dort übernachtete er. Diese Szene, bei der wir meist den Fokus auf den ersten Teil legen, wie Jesus da die Tische der Geldwechsler umstößt und wieder eine Ordnung herstellt, um diese Szene geht es heute nicht. Es geht um die Tatsache, dass hier Kinder anwesend waren, die scheinbar unablässig jubeln und rufen, gepriesen sei der Sohn Davids, was ein ganz konkreter Ausruf auf den lang erwarteten Messias war. Das Volk Israel lebte in einer Erwartungshaltung, dass sie unter der Belagerung der Römer litten und nach Prophezeiungen des Alten Testamentes auf ihren Messias warteten. Und als Jesus die Hauptstadt betrat, wurde er wie ein König empfangen. Hier war richtig Action, hier war richtig was los. Und die Kinder waren diejenigen, die wohl mit am lautesten waren und die Stimmung nicht abbrechen ließen. Und das ganze Geschehen der Wunder, die im Tempel passierten, mit diesem Jubel begleiteten. Und Jesus lässt sie gewähren. Ich stelle mir diese Szene sehr laut und auch ein wenig chaotisch vor. Da kommen kranke, blinde, lahme, verkrüppelte Menschen zu Jesus. Er heilt sie, einer nach dem anderen, mitten im Tempel. Und im Hintergrund ist da dieser unablässige Jubel der Kinder, der die einen erzürnt und den einen erfreut. Und während die Priester und die Schriftgelehrten sich hier aufregen über das Gesamtbild, so sieht Jesus hier überhaupt keinen Grund zum Ärger, sondern vielmehr Bestätigung. Und die führenden Priester, wie es hier heißt, stehen hier nun im krassen Kontext zu den Unmündigen. Also diejenigen, die eigentlich das Wort haben, auch die Erfahrung, die Weisheit und das Wissen, die stehen hier im krassen Kontext zu den Unmündigen, wie Jesus die Kinder hier auch nennt. Sie erkennen nicht, was hier geschieht, und Jesus erinnert sie daran, was in der Schrift steht. Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt. Eine Stelle aus Psalm 8, Vers 2. Und an dieser Stelle wird deutlich, welchen Stand die Kinder in den Augen von Jesus haben. Wenn er sie als Beispiel dafür gebraucht, den führenden Priestern klarzumachen, wer er ist, er verleiht ihnen eine Stimme, eine Berechtigung. Er tut es nicht ab als Kinderlärm. Sie rufen hier im Tempel Wahrheiten Gottes aus. Wahrheiten, die die Priester nicht ernst genommen haben. Kinder werden von Jesus also ernst genommen. Er gebraucht ihren Lob, um anderen die Augen zu öffnen. Wenn es hier manchmal von unten der Lärm hier raufkommt, wenn wir mit den Kindern singen, dann ärgert euch nicht. Dann freut euch, dass sie die Wahrheiten Gottes singen. Wir leben das ja auch, wenn Kinder etwas vortragen. Ja? Da merken wir einfach, da geht uns das Herz auf. In ihrer kindlichen Art, in ihrer reinen Art. Wenn wir als Erwachsene genau das Gleiche sagen würden, was die Kinder beispielsweise sagen oder singen würden, ist es was völlig anderes, wie wenn es ein Kind tut. Ein Kind ist ein Kind und transportiert etwas ganz anderes. Kinder haben diesen Zauber inne, der uns direkt ins Herz geht. Und Kinder haben auch durch ihre ganze Art und Weise einfach die Fähigkeit, eine Situation vollkommen zu verändern. Ich erinnere mich an einen Moment in Wolfsburg, wo ich der Pastor war. Und es war eine ganz schwierige Zeit, die wir in der Gemeinde hatten, weil es massive Probleme gab. Und ich kam wieder von einem Abend zurück, wo es wieder rauf und runter ging und hart war. Und ich war völlig am Boden zerstört. Wirklich traurig, frustriert, verzweifelt. Und dann saß ich im Wohnzimmer mit meiner Frau, unsere Lea, die war 1,5, 2 Jahre, keine Ahnung. Und ich saß da so und war schweigsam, wie meistens, wenn solche Tage sind. Und dann kam die Lea, sie hat einen Apfel gegessen, sagte auf einmal in dieser Stille, beiß ab. Und das hat diese ganze Situation, ich musste einfach so laut auflachen, ja. Das hat einfach alles gesprengt. Und die ganze Situation war auf einmal wie weggeblasen. Der ganze Frust, der ganze Ärger, die ganze Trauer. Und Ja, dieses Kind hat mit diesen zwei Worten einfach alles weggeblasen. Also Kinder haben seine Fähigkeit, die wir als Erwachsene nicht mehr haben. Eine andere Stelle. In Markus 10, im Paralleltext, haben wir bei der Kindersegnung aus Lukas gelesen, aber ich habe mich für Markus 10 entschieden, weil da noch mal ein paar Details hinzukommen. Und da heißt es, es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten, sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, sagt er zu seinen Jüngern, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Auch hier werden die Kinder wieder als Vorbild genommen, um den Erwachsenen etwas deutlich zu machen, was Erwachsene nicht verstanden haben. Aber zunächst einmal die Begegnung, um die es mir geht. Andere Eltern haben den Wunsch, wie wir es heute auch erlebt haben, ihre Kinder segnen zu lassen von Jesus. Und er nimmt diese Kinder in die Arme, legt ihnen die Hände auf und segnet sie. Und mir ist aufgefallen, dass ich nicht oft in der Bibel lese, dass Jesus jemanden in den Arm genommen hat. Aber die Kinder hier werden definitiv in den Arm genommen, wird hier so übermittelt. Welche Worte denn Jesus hier sagt, was für ein Gebet er spricht, das ist uns nicht überliefert. Aber neben all dem, was um Jesus herum stattfand, ja, da waren ständig Leute da. Da waren sehr hilfsbedürftige Menschen, Menschen, die krank waren, die verkrüppelt, blind oder lahm waren. Das ist natürlich erstmal verständlich aus der Erwachsenensicht der Jünger. Die wollen ihren Meister schonen, denken, was wollen denn jetzt noch die Kinder? Hier sind Menschen, die haben wirklich Probleme. Und was wollen die Eltern hier mit ihren Kindern bei Jesus? Aber Jesus belehrt sie. Es gab Situationen, wo Jesus Menschenmengen gemieden hat. Aber die Kinder waren für ihn keine Belastung, das wird dir ganz deutlich. Er nahm sich die Zeit, sie zu segnen, in den Arm zu nehmen. Und er hat zu ihnen auch, wie ich es eben schon gesagt habe, diese körperliche Distanz gebrochen, sie in den Arm genommen. Was auch nochmal einen ganz besonderen Stellenwert einfach zeigt. Nun, für mich stellt sich die Frage, wenn ich sehe, welchen Stellenwert Kinder bei Jesus hatten, wie sieht das bei mir persönlich aus, aber auch bei dir, für uns als Gemeinde, wenn wir einfach mal unsere Gemeinde betrachten mit unseren ca. 390 Personen auf der Liste. Und wenn man da mal schaut, wie viele Menschen sind denn davon unter 18 Jahren, dann habe ich festgestellt, es sind 95 Personen, die unter 18 sind, also wirklich von 0 bis 17, die nach unseren Kriterien heute Kinder sind. Also gut ein Viertel unserer Gemeinde sind Kinder. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Ausgewogenheit, die wir haben mit unseren verschiedenen Generationen. Und wir haben für unsere Kinder insgesamt 7 Programme, die unter der Woche an 4 verschiedenen Tagen zum Teil parallel stattfinden. Das ist dienstags und mittwochs die Krabbelgruppe für die ganz Allerkleinsten. Donnerstags findet 14-wöchentlich ein Jugendhauskreis statt. Freitags findet der Miniclub statt. Dann gibt es 2 Jungschergruppen parallel. Danach kommen die Teen. Es überschneidet sich ein bisschen. Und im Anschluss findet noch die Jugendstunde statt. Sonntags haben wir unser Bibelabenteuerland und parallel auch immer wieder den biblischen Unterricht. Wir richten jährlich 3 Freizeiten aus, für die Jungschar eine interne, auf der Bundesebene für Teenager, wo wir dieses Jahr über 70 Teenager haben durften. Wir haben es vorhin gehört, Aaron Winarske war mit jungen Erwachsenen, mit Jugendlichen auf einer Freizeit. Und mit einem guter Grund, warum wir bauen wollen, meiner Meinung nach sogar müssen, ist ja auch, dass wir auf Räumlichkeiten angewiesen sind, in denen wir vernünftig Kinder-, Teen- und Jugendarbeit machen können. Bei so vielen altersbedingten Gruppen teilen wir uns mit der Krabbelgruppe, mit dem Miniclub, mit der Jungschar, mit den beiden Gruppen, mit Teen, mit Jugend, mit BAL, mit BU. Wir teilen uns drei ganze Räume, die aber auch noch andere in Anspruch nehmen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, ich weiß nicht, für manchen von euch mag es nicht so zugänglich sein, weil ihr überwiegend in einem Hauskreis geht und hier sonntags in Gottesdienst kommt und nicht so erlebt, was unter der Woche hier stattfindet. Aber vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was das unter der Woche für einen logistischen Aufwand bedeutet, was da an Arbeit ist, an Zeit drauf geht für Aufbauen, Abbauen, Aufräumen, Absprachen müssen getroffen werden. Das alles gehört dazu. Und allein für die Kinderarbeit, die wir schon ja im Moment machen, ist unser Bau dran. Meiner Meinung nach sogar überfällig. Und wenn wir hier nicht die Sichtweise haben, zu investieren, dem sei gesagt, schau dir die Kommunen oder die Ortschaften an, wo nichts für Kinder oder Jugendliche da ist, wo es keine Arbeitsstellen gibt, wo es nichts gibt. Solche Ortschaften sterben aus. Schau dir Gemeinden an, wo es keine Kinder gibt, wo es keine Familien gibt mit Kindern. Diese Gemeinden sterben aus, wenn es nicht gerade irgendwelche Studentenbewegungen sind oder eine Gemeinde wie bei uns in Gudensberg, die direkt an einem Altersheim angeschlossen ist. Aber Gemeinden ohne Kinder sterben aus. Das kann man beobachten. Also wir dürfen froh und glücklich und dankbar sein, dass wir so viele Kinder haben. Ich kann euch sagen, dass es Ideen gibt über weitere mögliche Projekte, die wir aber dann erst umsetzen können, wenn wir endlich auch die Räumlichkeiten dazu haben, die auch zweckmäßig für Kinderräume geeignet sind und nicht nur Übergangsräume. Und an dieser Stelle möchte ich auch die Möglichkeit ergreifen, euch zu ermutigen, aus den genannten Gründen für unseren Bau ganz intensiv zu beten. Wir haben noch keine Rückmeldung von der Stadt, aber wir sind guter Dinge. Aber nicht nur für den Bau, sondern auch für die verschiedenen Bereiche unserer Gemeinde, für die Arbeit mit Kindern. Lass dir das aufs Herz legen. Wenn Jesus die Kinder derart wichtig sind, dann sollte es uns doch auch ebenso wichtig sein. Betet für die verschiedenen Gruppenstunden. Vielleicht liegt dir ein Bereich ganz besonders auf dem Herzen. Informiert euch bei den Mitarbeitern, wofür man beten kann. Betet für unsere Kindermitarbeiter, die wir haben. Es sind circa 50 Personen, die in den verschiedenen Bereichen mitarbeiten. Denn es ist ja so, dass diese heranwachsenden Generationen, die brauchen ja alle ein unterschiedliches Programm. Ja, die brauchen alle ein zugeschnittenes Programm, dass sie in ihrem altersgemäß auch das verstehen und das aufnehmen können und annehmen können. Und das bedeutet viel Arbeit. Dazu brauchen wir Vielfältigkeit, Vielseitigkeit, begabte Leute. Die Arbeit mit Kindern als Kleinkind, als Schulkind, als Teenager, als Jugendliche ist sehr herausfordernd. Ich selbst durfte 20 Jahre Teen- und Jugendarbeit machen und weiß, von was ich rede. Ich möchte euch auch dazu ermutigen, zu überlegen, ob es vielleicht auch nicht dran ist, in einem dieser Bereiche auch mitzuarbeiten. Wir haben immer einen regen Wechsel. Wendet euch in dem Fall gerne an mich und wir werden schauen, in welchem Bereich du vielleicht deinen Platz finden kannst. Natürlich brauchst du auch den Willen dazu und man wird schauen, auch die Voraussetzungen. Aber bei uns ist es nicht so, dass man einmal irgendwo drin ist und dann nie wieder rauskommt. Ja? Wir haben Mut zur Lücke. Das heißt, man darf bei uns auch nach einem oder zwei oder drei Jahren sagen, hey, das ist nichts für mich. Das ist in Ordnung. Es gibt hier bei uns diesen natürlichen Wechsel. Und gerade jetzt aktuell sind wir auch wieder dabei, unser Bibelabenteuerland wieder ganz neu zu strukturieren. Und wir sind angewiesen auf verbindliche Mitarbeiter, die in den verschiedenen Bereichen einfach mit dabei sind und verbindlich dabei sind. Gerade im BHL ist es ja so, dass wir sonntags auch viele Mitarbeiter haben, die einfach aufgrund ihrer Begabung eine Doppelbesetzung haben, dass sie unten mitarbeiten, dass sie oben hier im Gottesdienst mitarbeiten und ja, viele da einfach in einer schwierigen Situation sind. Und ich möchte auch den Elterngeschwister Mut machen. Wisst ihr, wie alt unser ältester Mitarbeiter ist? 92. Ulrich Brückner. Gesegnet heißt er. 92. Er arbeitet beim BHL mit, war schon vor mir da. Wir freuen uns. Also kommt auf mich zu und habt keine Angst, dass ihr irgendwas machen müsst, wo ihr nie wieder herauskommt. Wir dürfen hier unseren Kindern viel Gutes mitgeben. Und damit das geschieht, brauchen wir Menschen, die Kinder lieben, wie Jesus sie geliebt hat und sie immer noch liebt. Wir sind, wie gesagt, alle herausgefordert, auch zu beten für die Kinder, für die Mitarbeiter, für den Bau. Und im Hinblick auf unseren Bau wollen wir auch die Sichtweise bekommen. Wir investieren nicht in ein Gebäude. Ihr müsst unser Gebäude vielmehr verstehen als ein Werkzeug. Ja? Jeder gute Handwerker weiß, gutes, qualitatives Werkzeug zu schätzen. Billiges Werkzeug ist unnütz, es liegt nur im Werkzeugkasten oder es wird weggeschmissen. Man braucht es nicht. Man braucht qualitatives, gutes Werkzeug. Und für mich ist ein Gemeindehaus ein reines Werkzeug. Es ist kein Haus, es muss funktionieren. Es muss funktionieren und es muss dafür da sein, um die Arbeit zu tun, die gebraucht wird. Ich möchte an dieser Stelle uns einladen. Wir wollen aufstehen und ich möchte mit uns ein Gebet für unsere Kinder und für uns als Gemeinde sprechen. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen für jedes einzelne Kind, das wir hier in der Gemeinde in diesen 40 Jahren, die wir schon bestehen dürfen, begleiten durften, Herr. Was aus den Einzelnen geworden ist, das weißt du und was noch aus ihnen werden wird, Herr. Dass das, was hier gesagt wurde, geredet wurde, nicht leer zurückkommt. Wir wollen dich bitten für unsere Kinder, Mitarbeiter, Herr, dass du ihnen immer wieder neu Freude gibst, Herr. Kreativität, Kraft, Mut und Elan, einfach die Arbeit fortzuführen in den verschiedenen Gruppen, in den verschiedenen Generationen, wo sie zugange sind, dass sie mit den Herausforderungen auch umgehen können und auch die Fragen, die die Kinder haben, von Schule, vom Kindergarten, in ihren verschiedenen Altern, dass sie darauf eingehen können und dass sie ihnen wirklich weiterhelfen dürfen. Herr, ich möchte dir Danke sagen für die Kinder, die jetzt ganz neu in die Schule kommen, jetzt nach dem Sommer. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, Herr, auch für diejenigen, die jetzt eine Klasse weiterkommen oder vielleicht auch in eine weiterführende Schule kommen, dass du ebenfalls da bist, wenn sie einfach neue Leute kennenlernen, neue Lehrer bekommen, neue Freunde, dass sie sich zurechtfinden und dass sie wissen, du bist allgegenwärtig. Und auch für unsere ganz Kleinen, Herr, die jetzt vielleicht in den Kindergarten kommen oder älter werden, auch für sie möchte ich dich bitten, dass du sie begleitest und dass sie in ihrer Auffassung all das schon verstehen dürfen und lernen dürfen, was sie hier hören, was sie erfahren. Himmlischer Vater, wir wollen dich auch für den Isan bitten, für den Urenkel von Elli Schneider, für den wir schon seit einigen Wochen beten dürfen, dass du dich einfach seinem Leiden annimmst, dass die Untersuchungen, die vielleicht noch laufen, und die Operation, die vielleicht ansteht, dass das alles in deiner Hand liegt, Herr. Du bist ein Gott, der heilen kann, der Wunder tut. Auch das wollen wir nicht außer Acht lassen und den Glauben haben, dass du dich verherrlichst an diesem kleinen Jungen und dass die Eltern nach dir fragen, Herr. Auch da wollen wir dich um deinen Segen bitten, Herr. Und wir wollen dich für uns als Gemeinde bitten, dass wir nie verlernen, wie wichtig dir Kinder sind. Und dass sie in der Gemeinde nicht nur einen Platz zugewiesen bekommen, sondern dass sie unsere Zukunft sind, dass wir wissen, dass sie die nächste Generation sind und dass wir unsere Kraft und unsere Zeit, ja, und auch unsere Finanzen auch investieren in sie. Dass wir die Offenheit haben, dass wir die Sichtweise haben, dass wir hier vielleicht auch eine ganz neue Sichtweise bekommen, dass du Begabungen schenkst, dass du uns auch hilfst als Leiter, Begabungen zu entdecken und richtig einzusetzen, dass du uns die Weisheit schenkst, die Augen öffnest und Leute auch anrührst, die sich vielleicht fragen, vielleicht soll ich dies tun, aber nicht den Mut haben. Ich möchte Danke sagen, dass du uns so breit aufgestellt hast als Gemeinde, dass ja, wir eigentlich alles haben, wir es nur entdecken müssen. So bitte ich dich um deinen Segen, dass du uns dabei hilfst, dein Werk zu tun. In allen Generationen und dass die Kinder unablässig deinen Namen bejubeln. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wollen ein weiteres Lied miteinander singen.